Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Jüdisches Leben in Deutschland und jüdische Perspektiven auf Deutschland, das sind die Themen zu Beginn unserer Sendung. Ein besonderer Aspekt dabei ist Rache. Wir stellen Ihnen nämlich den Katalog zur Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie vor, die derzeit im Jüdischen Museum Frankfurt zu sehen ist. Wir besprechen das aktuelle Buch des Politologen Francis Fukuyama, der sich diesmal mit dem Liberalismus beschäftigt. Und wir haben den Atlas der Unordnung im Programm, der die Besonderheiten im System der Grenzen aufzeigt. Seit mindestens 1700 Jahren leben Juden im Gebiet des heutigen Deutschlands. Das Verhältnis zwischen jüdischer Minderheit und deutscher Mehrheitsgesellschaft hat sich im Laufe der Jahrhunderte natürlich immer wieder verändert und natürlich gab es auch immer regionale Unterschiede. Ende des 19. Jahrhunderts schließlich schienen die deutschen Juden vollends integriert zu sein und alle Bürgerrechte inne zu haben. Doch dann kam das gewaltsame 20. Jahrhundert. Und nach der Shoah hätte man denken können, die Epoche der Juden in Deutschland sei ein für allemal vorbei. Aber glücklicherweise haben sich nach dem Ende der Nazizeit weiterhin Juden für ein Leben in Deutschland entschieden. Erstmals ist nun ein Geschichtsbuch über Deutschland aus jüdischer Perspektive erschienen. Die israelische Historikerin Shulamit Volkov hat es geschrieben. Deutschland aus jüdischer Sicht, eine andere Geschichte, heißt es. Und Viktoria Eglau stellt es vor.
Das hässliche Gesicht Deutschlands, das haben Juden im Laufe der Geschichte immer wieder und so deutlich zu sehen bekommen. Daher könne aus ihrer Perspektive deutsche Geschichte besser bzw. vollständiger verstanden werden, hofft die Historikerin Shulamit Volkov.
Bisweilen verspürte man eine fortschrittliche Tendenz, das Versprechen einer besseren Zukunft. Dann wiederum wendete sich das Blatt und die Atmosphäre wurde reaktionär. Manchmal hasserfüllt, sogar gefährlich. Und schließlich kam es zur Katastrophe. Gewiss, nicht nur Juden konnten diese Zwiespältigkeit spüren. Doch über lange Zeiträume hatte sie auf Juden besondere Auswirkungen.
Volkovs Untersuchung umfasst den Zeitraum vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Aufklärung ohne Toleranz, hat sie das erste Kapitel überschrieben. Gemeint ist jene Toleranz und Glaubensfreiheit, für die der Philosoph der Aufklärung Moses Mendelssohn so leidenschaftlich eintrat. In einer Zeit, in der Vorurteile gegenüber dem Judentum weit verbreitet waren. Mendelssohn sei daran verzweifelt, schreibt Volkov, dass es der Aufklärung nicht gelungen sei, die Menschen von der Barbarei zu befreien, besonders vom tiefsitzenden Judenhass.
Im Mittelalter wurden Juden zur unnützen Last der Erde erklärt, allein deshalb, weil sie keine Christen waren. Im Zeitalter der Aufklärung beschuldigte man die Juden, sie seien nicht reif für die Staatsbürgerschaft. Sie könnten weder der Kunst noch der Wissenschaft angemessen dienen und nicht einmal einen nützlichen Beruf ausüben.
Das Toleranzdefizit der Aufklärung, besonders hinsichtlich der Religion, sei bekannt, führt Shulamit Volkov aus. Die Frage der Toleranz gegenüber Juden verdeutliche das Problem aber schlaglichtartig. Zwar vom Rand aus, aber mit einzigartiger Intensität, so die Historikerin.
Die Vorurteile gegenüber Juden waren stärker als tolerante Ansichten. Selbst bei entschiedenen Verteidigern der Aufklärung und Unterstützern der Rechte der Juden. Gewohnheitsmäßig wurde ständig wiederholt, was man seit Generationen als abstoßende Aspekte der Juden und des jüdischen Lebens angesehen hatte.
Volkov, emeritierte Professorin der Universität Tel Aviv, hatte sich bereits 1990 in einer Essaysammlung mit Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt und dieses Phänomen einen kulturellen Code der deutschen Geschichte genannt. In ihrem neuen Buch beschreibt sie die unterschiedlichen Spielarten von Antisemitismus, die Deutschlands Juden auf ihrem langen Weg zur vollständigen Gleichberechtigung erlitten. Dabei rüttelt sie auch am Denkmal der Deutschen Revolution von 1848-49 und behandelt ausführlich die Angriffe auf Juden während der gewalttätigen Bauernaufstände.
Interessanterweise haben nicht nur Historiker den antijüdischen Aspekt dieses frühen Stadiums der Revolution wenig beachtet. Auch die Zeitgenossen, Christen wie Juden, hatten schnell Gründe parat, diese Gewaltausbrüche kleinzureden oder gar gänzlich auszublenden. Die jüdische Wochenschrift Der Orient schrieb, die Pogrome seien ein wildes Gewächs der Freiheit oder nur Ausbrüche des wütenden Pöbels.
Auch für die deutschen Juden war die Märzrevolution, an der viele aktiv teilnahmen, ein Moment der Hoffnung. Artikel 16 der Paulskirchenverfassung legte gleiche bürgerliche und politische Rechte für alle fest, ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit. Als die Revolution scheiterte, war das bitter für viele Deutsche. Für die jüdische Minderheit bedeutete es große praktische Rückschritte. Shulamit Volkov spricht von einem Zickzackkurs bei der jüdischen Emanzipation, der parallel zum Zickzackkurs bei der Reform Deutschlands insgesamt verlaufen sei. Positive Momente der deutschen Geschichte seien meist auch positiv für die jüdischen Deutschen gewesen, etwa das Kaiserreich mit seiner weitgehenden Rechtsstaatlichkeit, in dem die Juden gesellschaftlich gut integriert waren und am blühenden kulturellen, akademischen und wissenschaftlichen Leben teilnahmen.
Ihr Patriotismus schien belohnt zu werden und Deutscher zu sein blieb für die meisten ein Grund für Stolz und Zufriedenheit.
Aber auch im Kaiserreich gab es immer antisemitische Strömungen und während des Ersten Weltkriegs erstarkten diese, ungeachtet der Tatsache, dass rund 100.000 deutsche Juden in den Kampf zogen. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 bedeutete für die jüdischen Deutschen schließlich das schmerzhafte Erwachen aus dem Traum einer gemeinsamen Identität, schreibt Volkov. Sie betont allerdings auch, dass die deutsch-jüdische Geschichte keineswegs geradlinig oder unabwendbar zum Holocaust geführt habe.
Über lange Zeitabschnitte konnte die jüdische Geschichte in Deutschland als Erfolgsgeschichte verstanden werden. Obwohl es immer wieder Antisemitismus gab, waren die erfolgreiche Integration der Juden, der ökonomische Aufstieg so vieler, ihr Anteil an der Modernisierung des Landes und die Bedeutung, die sie in verschiedenen Bereichen erlangten, eindrucksvoller und einflussreicher.
Wer an deutscher und jüdischer Geschichte interessiert ist, findet in Shulamit Volkovs klar und verständlich geschriebenem Buch eine tiefschürfende Analyse und einen bereichernden neuen Blick auf eine Reihe historischer Ereignisse. Die jüdische Sicht ist nicht nur ihre eigene als auf Deutschland spezialisierte Historikerin, sondern Volkov porträtiert auch diverse deutsch-jüdische Persönlichkeiten oder lässt sie zu Wort kommen. Unter ihnen Heinrich Heine, die Salonbesitzerin Rahel Warnhagen, der Politiker Walter Rathenau, der Reeder Albert Ballin oder die Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim. Deutschland aus jüdischer Sicht ist ohne Zweifel ein wertvoller Beitrag zu einem besseren Verständnis der komplexen deutschen Geschichte.
Viktoria Eglau besprach Deutschland aus jüdischer Sicht, eine andere Geschichte vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart von Shulamit Volkov. Übersetzt von Ulla Höber im CH Beck Verlag erschienen, 336 Seiten, 28 Euro.
jüdisches Leben nach der Shoah, das hieß ein Leben mit schwersten Traumata und natürlich mit Rachegedanken. Und gerade dieser sehr verständliche Aspekt taucht selten auf, wenn es um das Leben, Denken und Fühlen jüdischer Menschen während und nach der NS-Zeit geht. Umso lobenswerter, dass das Jüdische Museum Frankfurt diesem Thema eine Ausstellung gewidmet hat. Zu dieser ist nun ein Katalog erschienen, herausgegeben von Max Czollek, Erik Riedel und Mirjam Wenzel. Jens Rosbach hat sich durch diese Ausstellungsdokumentation geblättert, durch düstere und erhellende Kapitel jüdischer Rache.
Ein dicker schwarzer Ausstellungskatalog, über ein Kilogramm schwer. Auf dem Umschlagkarton ein riesiger pinkfarbener Schriftzug Rache. Von den einzelnen Buchstaben tropft scheinbar Blut herab.
Wenn aber in einem jüdischen Museum eine Ausstellung mit dem Titel Rache angekündigt wird, zuckt man unwillkürlich zusammen. Die Irritation ist groß. Hat sich unsere Erinnerungskultur nicht seit etwa 40 Jahren auf die Darstellung von Juden als Opfer von Faschismus und Antisemitismus verständigt? Und widerspricht es nicht unserer Staatsraison, Bilder von Juden als Rächer zu verbreiten?
Der jüdische Autor Max Czollek hat vor 4 Jahren in seiner Streitschrift »Desintegriert euch« die Erwartungen der deutschen Mehrheitsgesellschaft an die Juden hinterfragt. Der polemische Text inspirierte das Jüdische Museum Frankfurt zur Racheausstellung. Im Begleitkatalog gibt der 34-jährige Lyriker neue Denkanstöße zum kollektiven deutschen Unbewussten.
Das Zusammenzucken ergibt sich womöglich aus dem verdrängten und subkutan nagenden Wissen, dass Racheakte von Juden an ihren Peinigern und Mördern nur allzu nachvollziehbar wären. Die Angst vor rächenden Juden darf spätestens seit der Shoah als gesellschaftliche Urangst gelten, deren Einhegung Vorrang vor dem Bekenntnis unentschuldbarer Täterschaft hat.
Das fast 180-seitige Werk, reich bebildert und aufwendig layoutet, geht tief in die Geschichte zurück. So analysiert das Buch etwa den Bibelspruch Auge für Auge, Zahn für Zahn, der oftmals antisemitisch konnotiert, als Beleg für angeblich rachsüchtige Juden angeführt wird. Tatsächlich verhinderte dieses Gebot aus dem 2. Buch Mose grenzenlose Vergeltungen und legte ein Maß für den Schadensersatz fest. Der Katalog klärt auf.
Ein ausgestoßener Zahn darf nur durch das Ausstoßen eines Zahnes vergolten werden. Es geht um eine angemessene Begrenzung der Strafe.
Die Ausstellungsdokumentation belegt, ob Torah oder Talmud, zahlreiche jüdische Schriften sprechen ein explizites Racheverbot aus. Rache sei allein Gottes Aufgabe. Tatsächlich fragte sich das jüdische Volk im Laufe der Jahrtausende immer wieder, ob es in bestimmten Fällen stellvertretend für Gott Rache ausüben darf. Der Frankfurter Rabbiner Julien Chaim Soussan bilanziert, Zorn über erlittenes Unrecht sei erlaubt, Rache hingegen nicht. Denn nur Gott könne seinen Zorn auch kontrollieren. Soussan beruft sich auf den ehemaligen Oberrabbiner von England, Raff Sacks.
Sacks weist darauf hin, dass gerade das Konzept eines rachsüchtigen Gottes es den Juden über Jahrhunderte der Verfolgung ermöglicht habe, Leid zu ertragen, ohne sich zu rächen. Denn es ist der Ewige, der in all den Klageliedern angefleht wird, an ihrer Stelle Rache zu nehmen.
Nach dem Holocaust hegten zwar viele Juden Rachefantasien, zudem gab es einzelne Racheversuche, etwa von der Geheimtruppe um Aber Kovner, einem überlebenden jüdischen Partisanen. Doch die große jüdische Rache an den Nazis blieb aus. Ist der rächende Jude seit jeher vor allem eine Projektion der Christen, eine Projektion ihrer eigenen Schuld, untersucht ein spannendes Katalogkapitel. Andere Abschnitte gehen leider weniger in die Tiefe. Etwa wenn es um den Golem geht, ein stummes jüdisches Legendenwesen, erschaffen aus Lehm, das mit mystischer Kraft durch die Jahrhunderte geistert. Erhellender ist eine modernere Racheerzählung, die schillernde Geschichte der jüdisch-amerikanischen Gangster. Ausgerechnet diese Banden, die zumeist vom Alkoholschmuggel lebten, bekämpften in den 30er Jahren besonders engagiert antisemitische, nazifreundliche Gruppen in den USA. Der amerikanisch-israelische Historiker Robert Rockaway schreibt jedoch, dass diese Gangsterrache jahrzehntelang von der Geschichtsschreibung verschwiegen wurde.
Einer der Gründe mag die Befürchtung sein, diese Männer und ihre Umtriebe könnten das Image beschädigen, das Juden gegenüber amerikanischen Nichtjuden aufrechterhalten wollten. Juden sind Ärzte, Anwälte, Filmemacher, Wissenschaftler und Nobelpreisträger, keine Verbrecher.
Die Dokumentation zur Frankfurter Racheausstellung bleibt nicht bei Bibel und Geschichtsschreibung stehen, sondern stellt auch die kulturelle Rezeption des aufgeladenen Rachemotivs dar. So wird der Film Inglourious Basterds von Quentin Tarantino unter die Lupe genommen, in dem ein fiktiver jüdischer Kampftrupp Hitler tötet. Rachefantasien im Comic und im Computerspiel ergänzen den Katalog. Trotz einiger Schwachstellen ist das schwere, bluttriefende Buch gerade durch die zahlreichen Fotos, Faksimiles und Bildunterschriften keine schwere Kost. Leider lässt der Katalog ein großes Rachethema außen vor, den Nahostkonflikt. Vielleicht müssen erst noch Jahrzehnte vergehen, damit ein Museum auch die aktuellen Vergeltungs- und Gegenvergeltungsgeschichten entwirren kann.
Jens Rosbach war das über Rache, Geschichte und Fantasie. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt. Herausgegeben von Max Czollek, Erik Riedel und Mirjam Wenzel. Im Hansa Verlag erschienen, Umfang 176 Seiten, Preis 26 Euro. Die Frankfurter Schau ist noch bis zum 17. Juli zu sehen und wird von einem Podcast, einem Künstlerprogramm, einer Film- und Gesprächsreihe sowie auch von Online-Führungen begleitet. Mehr dazu auf der Internetseite des Jüdischen Museums Frankfurt. Das mit dem vermeintlichen Ende der Geschichte ist dem Politikwissenschaftler Francis Fukuyama ziemlich um die Ohren geflogen. Sie erinnern sich, seine These, die er nach dem Ende des Kalten Krieges aufgestellt hatte, wonach mit der Verbreitung der liberalen Demokratie in früheren Autokratien und Diktaturen die Geschichte an ihren Endpunkt gekommen sei. Kritik und Spott haben ihn erreicht, aber der US-Wissenschaftler bleibt dran an den großen Themen der Gegenwart. Zuletzt haben wir Ihnen bei Andruck Fukuyamas Buch über Identitätspolitik vorgestellt. Darin hat er ausgeführt, welche Chancen und welche Gefahren etwa in Gruppenidentitäten liegen. Damit wollte er auch den Phänomenen auf die Spur kommen, die er eben zuvor nicht hat kommen sehen. Kriselnde Demokratien und vermehrt autoritäre Regime. Man könnte also sagen, Francis Fukuyama hat versucht, sich selbst zu rehabilitieren. Nun macht bereits das nächste Buch des Politologen von sich reden. Diesmal hat er den Liberalismus im Blick. Liberalism and its discontents, also der Liberalismus und seine Gegner. Er stellt fest, dass der westliche Liberalismus schwach erscheint und den heutigen Herausforderungen nicht recht gewachsen. Und zugleich möchte er eine Perspektive für den Liberalismus entwerfen, knüpft also auch hier wieder an sein früheres Werk an. Das Buch erscheint im Herbst auf Deutsch. Vorab auf Englisch gelesen hat es für uns Gregor Peter Schmitz. Herr Schmitz, wie eben ausgeführt, ist Francis Fukuyama ja alles andere als treffsicher mit seinen Zeitanalysen. Und Versuche der Selbstkorrektur gab es ja bereits. Warum sollten wir ihn also noch ein weiteres Mal lesen?
Ja, Francis Fukuyama ist ja sozusagen Wiederholungstäter. Also er ist einer jener Autoren, die es einerseits geschafft haben, auf einer ganz großen These, diesem Great Book, wie es die Angelsachsen nennen, eine ganze Karriere aufzubauen. ist eigentlich auch so sehr widerlegt worden, wie man gründlicher kaum widerlegt worden kann. Das haben Sie ja in der Moderation schon bestens erklärt. Sein früheres Buch, dieses erste Buch vom Ende der Geschichte, ist sozusagen das Sinnbild für all die geworden, die übrigens auch wie in der Politik, wie etwa ein junger Bill Clinton oder später auch ein Tony Blair, in den 1990er Jahren mit großer Geste verkündeten, dass alles schon irgendwie gut werden werde und sich alles zum Besseren wandeln werde auf dem Planeten, also sprich hin zu mehr Demokratie. Fukuyama hat, wie Sie ja auch richtig gesagt haben, schon früh Abbitte für seine große These geleistet und durchaus eingeräumt, dass er mit einigen Grundannahmen falsch lag. Ich glaube trotzdem, dass eine Analyse lesenswert bleibt. Also erstens, weil auch wenn er eine falsche Vorhersage gewagt hat, Fukuyama einer der brillantesten und am umfassendsten gebildeten politischen Denker bleibt. Und B, weil die neue Bitterkeit seiner Analyse, was sich alles in die falsche Richtung entwickelt hat seit dem Ende des Kalten Krieges und dem vermeintlichen Ende der Geschichte, schon noch eine neue Dimension aufmacht. Also man kann in gewisser Weise sagen, dass Fukuyama jetzt noch gründlicher mit dem Mythos von damals aufräumt.
Nimmt denn der Autor auch in diesem Buch Bezug auf seine These vom Siegeszug der Demokratie?
Ja, aber eigentlich nur noch in der Verneinung. Also er räumt selber ein, dass die Entwicklung, die es ja über viele Jahre gegeben hat, hin zu mehr Demokratie, hin zu mehr liberalen Rechtsstaat, dass die ins Umgekehrte umgeschlagen ist. Das zeigen auch die Statistiken weltweit. Es ist ja keineswegs so, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, dass gar nichts eingetreten wäre, was Fukuyama damals in seinem Aufsatz und dem folgenden Buch vorhergesagt hat. Zum Beispiel ist die Sowjetunion ja in der Tat implodiert und hat sich aufgelöst. Sie hat sich aber deswegen, wie wir ja in diesen Tagen leider in aller Deutlichkeit vor Augen geführt bekommen, keineswegs zu einem demokratischen, in sich gefestigten Rechtsstaat oder einer Volkswirtschaft oder einem kapitalistischen System entwickelt, das dem Wohle des Landes dient. Und ja, auch China zum Beispiel hat sich massiv verändert und die Kommunistische Partei dort hat eine Zeitenwende vollziehen müssen, wie es Fukuyama ja auch damals angedeutet hatte. Die ist aber auch wieder ganz anders ausgefallen, als sie damals Fukuyama oder eben auch besagter Bill Clinton vorhergesagt hatten, die ja glaubten, dass neue Technologien wie das Internet und generell immer mehr Kapitalismus auch zu einer Demokratisierung der chinesischen Gesellschaft führen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Und noch dazu kommt, und das zeigt diese neue Bitterkeit der Analyse, es sind auch Staaten wie unter anderem vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch Großbritannien, die sich in eine grundfalsche Richtung aus Fukuyamas Sicht entwickeln. Stichwort Brexit, Stichwort auch rechte Front in Frankreich, wo wir gerade ja die Wahl von Frau Le Pen immerhin nicht erleben mussten, aber doch eine sehr deutliche Spaltung des Landes zu verkennen ist. Und natürlich vor allem ein Amerika, das vom Trumpismus und dessen Gedanken nach wie vor in Geiselhaft genommen wird.
Was sind denn aus Fukuyamas Sicht die wichtigsten Gründe, weshalb Liberalismus und Demokratie weltweit unter Beschuss sind?
Naja, er sieht eigentlich alle in der Verantwortung. Man verortet ihn ja manchmal so ein bisschen als Neokon, der ja auch mal war, also als einer derjenigen, die gedanklich die Demokratie in alle Welt exportieren wollten und da dann auch eher dem Lager von George W. Bush und anderen nahestanden. Deswegen wird er teilweise so als konservativer Denker gesehen. Man muss aber sagen, dass in seinen jüngsten Schriften und in den Büchern er sich eigentlich anders anhört. Da klingt er eher wie ein europäischer Sozialdemokrat und versteht schon, warum die intellektuelle Kritik der Linken an den Fehlleistungen oder Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre, warum die eigentlich interessanter ist. Die eben sagen, wenn wir uns das Wirtschaftssystem anschauen, die wachsende Ungleichheit, die Entfesselung des Bankensystems, auch natürlich die Folgen der Weltwirtschaftskrise oder der Bankenkrise im Jahr 2008, 2009, in deren Folge dann gerade die Wall Street Banken gerettet wurden, während der Mittelstand eigentlich immer weiter verarmte, gerade in den USA, dass all das geführt hat zu einer Verzweiflung an der Globalisierung und auch an den demokratischen Ideen und dass das auch Demokraten wie Hillary Clinton oder auch Barack Obama nicht im vollen Umfang begriffen haben und deswegen unterschätzt haben, wie sehr das auch das Vertrauen in Demokratie und in demokratische Institutionen unterhöhlt. Das wirft er zum Beispiel den Linken vor. Umgekehrt sieht er natürlich auf der Rechten in Amerika diese Hinwendung zu einem nationalen Denken, zu Xenophobie und natürlich auch zur Verächtlichmachung von Fakten und dem Unterhöhlen von Institutionen, wie wir es ja natürlich in der krassesten Form erlebt haben, in diesem Sturm auf das Kapitol. Aber um das noch als letzten Punkt zu sagen, Er arbeitet sich vor allem auch sehr stark an dem ab, was wir in Deutschland so unter Identitätspolitik kennen, die dazu führten aus Ogoyamas Sicht, dass man sich quasi als Gesellschaft zerfleische. Das sind alles Faktoren, die er als maßgeblich sieht für diese Frage, warum es nicht besser geworden ist in den Jahren, so wie er es eigentlich vorhergesehen hatte.
Ja, da knüpft er also nochmal an sein vorheriges Buch mit dem Titel Identität an. Wie könnten denn nach Ansicht des Autors liberale und demokratische Prinzipien wieder gestärkt werden?
Also man könnte jetzt Fukuyama fast unterstellen, er drücke sich ein bisschen nach seinem großen Misserfolg mit einer großen Vorhersage vor weiteren Prognosen. Denn eine klare Anleitung, wie nun alles besser werden solle, enthält sein Buch nicht. Er verlässt sich ein bisschen auf Winston Churchill, der ja mal gesagt hat, dass Demokratie eigentlich die beste Regierungs- oder Staatsform sei, nachdem man eben alle anderen ausprobiert habe. Das ist so ein bisschen das Mantra am Ende. Natürlich hat er Anleitungen, wie demokratische Prinzipien, liberale Prinzipien, eben der Liberalismus in der klassischen Form von Rechtsstaat, von Meinungsfreiheit, auch vor Achtung voreinander, also einen demokratischen Diskurs, der auf Austausch angelegt ist und nicht auf Zerstörung der anderen Position. All das benennt er natürlich, wie das besser werden könne in Gesellschaften. Ihm ist aber auch klar, wie schwierig das ist. Insofern drückt er sich ein bisschen vor einer Versuchsanleitung. Es ist mehr Analyse als ein To-Do in seiner Liste.
Vielen Dank, Gregor Peter Schmitz, war das über Francis Fukuyamas aktuelles Buch Liberalism and its Discontents. Die englische Ausgabe ist im Verlag Profile Books erschienen, füllt 192 Seiten und ist für 15,99 € zu haben. Wer auf die deutsche Ausgabe Der Liberalismus und seine Feinde warten will, die erscheint im September bei Hoffmann und Campe. Der kommende Sonntag, der 8. Mai, erinnert uns nicht nur an das Ende des Zweiten Weltkrieges, eben am 8. Mai 1945, sondern er erinnert uns auch an die schreckliche Zeit zuvor, an die Zeit des Nationalsozialismus, die 1933 begann. Mit eben diesem Jahr befasst sich ein Buch, das der Publizist und frühere Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Rundschau Peter Michalczyk vorgelegt hat. Er untersucht darin die breite Masse. Die Millionen, die Hitler wählten oder die seine Wahl hinnahmen, die Millionen, die ihm dann irgendwann begeistert zujubelten. In seinem Buch betrachtet Peter Michalczyk drei Menschen, die mit dieser breiten Masse konfrontiert waren. Den Diktator Adolf Hitler, den ungarischen Schriftsteller Ödün von Horváth, der die Masse zum Gegenstand seiner Stücke machte, und die bekannte Schauspielerin Marianne Hoppe, die gerade 1933 mit ihrer Karriere durchstartete. Drei ganz verschiedene Arten der breiten Masse gegenüberzutreten. Horváth, Hoppe, Hitler hat Peter Michalczyk sein Buch genannt und Michael Kuhlmann hat es gelesen.
Ein Buch wie eine Ausstellung, so hat Peter Michalczyk erklärtermaßen seine neue Studie angelegt. Ein Buch also, das immer wieder die Perspektive wechselt, indem man auch einmal von einem Kapitel zum anderen springen kann, das vor allem das Lebensgefühl einer Epoche vermitteln will. Von 1926 bis 1938 spinnt sich dieses Zeitalter der Masse, wie Michalczyk es im Untertitel nennt. Mit einer Rede Hitlers in Bamberg 1926 setzt die Chronologie ein. 1938 war das Jahr, in dem einer der drei Protagonisten, Ödün von Horváth, bei einem Unfall zu Tode kam. Und es war auch das Jahr, in dem Millionen Österreicher geradezu fanatisch begeistert waren vom sogenannten Anschluss ihres Landes an Deutschland. Michalczyk zieht eine Parallele.
Die Masse, wie sie heute wieder auftaucht, beginnt an die Wiener Masse von 1938 zu erinnern und sie wächst unaufhaltsam. Wir finden Möglichkeiten, mit ihr umzugehen, uns in ihr zurechtzufinden. Sie aber findet neue Wege, unübersichtlich und bedrohlich zu werden, indem sie größer wird, indem sie vielgestaltiger, globaler, vernetzter wird, entfaltet sie neue, unbekannte Kräfte.
Was aber war die Masse vor 90 Jahren? Diese Frage stellt Michalczyk seinem Buch voran. Er geht ihr nach, indem er drei Perspektiven auf diese Masse rekonstruiert. Da ist zunächst die Sichtweise Adolf Hitlers, symbolisiert durch die Rede in Bamberg. Von deren inhaltlicher und rhetorischer Qualität war der Augenzeuge Josef Goebbels zwar entsetzt, aber Hitler gelang es durch pure Beredsamkeit, seine Zuhörer für sich einzunehmen. Laut Polizeibericht sprach er 5 Stunden lang. Peter Michalczyk schließt:
Hitler hat sozusagen niemanden überzeugt, aber alle an die Wand geredet. Der Weg der Erdrückung, ein Weg, der Demütigung, Peinlichkeit und Sprachlosigkeit einschließt, scheint für die Frage unumschränkter Führerschaft letztlich erfolgversprechender als der Weg der Überzeugung, wo Selbstständigkeit, Argumentation und damit eine gewisse Unabhängigkeit eine wesentliche Rolle spielen.
Mit dem Verhältnis zwischen der Masse und Hitler befasst sich Michalczyk nicht allzu eingehend. Mit Recht, das Wesentliche ist längst bekannt. Bekannt sind auch die Theaterstücke und Romane, in denen Ödön von Horváth die Masse in den Blick nahm. Während Michalczyk den frühen Werken wie Revolte auf Côte 3018 einen wachen Blick und kluge Gedankengänge bescheinigt, attestiert er für die Zeit der Diktatur einen merklichen Qualitätsverlust der Stücke. Horváth habe versucht, sich mit den Machthabern zu arrangieren. Er habe sich allerdings nicht angebiedert. Schillernd wiederum ist das Bild, das die junge Schauspielerin Marianne Hoppe abgibt. Um 1930 verkörpert sie als Nachwuchstalent ganz den fortschrittlichen, mitunter burschikosen Frauentyp der Epoche. Zum Star aber wird sie erst nach Beginn der Diktatur und dort findet sie auch bei den Machthabern Anklang. Doch Michalczyk hält sie keineswegs für eine tumbe Opportunistin.
Marianne Hoppe erschien auf der Bildfläche als eine Figur, die auf und mit den Frauenbildern ihrer Zeit spielen konnte. Die Gesichter der Masse waren ihr eine Klaviatur, auf der sie mit vielfältigen Bildern tat, was sie wollte. Horváth zerlegte die Masse und stellte sie dar. Hitler, der die Masse wie eine Frau sah, die er verachtete, wollte sie beherrschen. Marianne Hoppe aber spielte mit ihr. Sie kam der Macht und ihren Schrecken nahe, aber sie geriet dabei nicht durcheinander. Sie war Teil des Betriebs, aber im Innersten blieb doch etwas, was unberührt war.
Während Hoppe nach 1933 mit der Masse spielt, steht ihr Ödön von Horváth als einer gegenüber, der schon vor 1933 über die Masse und ihr Verhalten alles gesagt hat, was er sagen konnte. Peter Michalczyk allerdings bringt die Stimmung der frühen Diktaturjahre auf den Punkt.
Es ist die gegenläufige Bewegung zum aufblühenden Individualismus der Moderne. Dummheit war Thema geworden. Kants Satz vom Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit fand seine Umkehrung. Mit gewisser Begeisterung machte man sich dümmer, als man war. Populistisch sein bedeutet auch, und zwar zu allen Zeiten, sich dumm machen. Dabei hielt man sich, selbstverständlich, für klug und schlau.
Darauf allerdings käme man auch ohne den Rückgriff auf Ödön von Horváth. Wirklich neue Erkenntnisse sind im Buch nicht enthalten. Es ist letztlich eine historische Studie für Germanisten. So anregend die Schlaglichter sind, die Michalczyk selbst auf die Masse der Deutschen in ihren 20er und 30er Jahren wirft, seine Frage, was die Masse damals war, ließe sich mit einem historisch-soziologischen Ansatz wohl weit genauer erkunden. So bleiben Passagen wie die folgende etwas in der Luft hängen.
Wo der Mensch als Masse auftaucht, wo die amorphe Masse sozusagen das Ruder übernimmt, stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten von Herrschaft, Macht, Regierung, Lenkung, Staatsform, Eliten und politischer Partizipation noch einmal grundsätzlich neu. Es gibt keine Regierungsform, die auf die großen Herausforderungen der Gegenwart angemessen antwortet.
Dieser Satz allerdings hinterlässt einen faden Beigeschmack. Er scheint zu kapitulieren vor eben jener Dummheit und selbstverschuldeten Unmündigkeit, die Michalczyk vorhin selbst zitiert hat. Der Satz scheint den Ball ins Feld der politischen Theorie zu spielen, als müsse sie nun ein neues Wundermittel aus dem Hut zaubern, um den populistischen Brand zu löschen. Die Rezepte gegen besagte Dummheit und Unmündigkeit liegen aber schon seit Jahrhunderten auf dem Tisch, seit der Aufklärung. Wenn aber jemand vorsätzlich sein Haus anzündet und dazu den Keller voller Dynamit packt, dann muss man die Feuerwehr nicht fragen, warum sie die Flammen nicht mehr eindämmen konnte.
Das Resümee von Michael Kuhlmann über Peter Michalziks Buch Horvath Hoppe Hitler, 1926 bis 1938, das Zeitalter der Masse. Im Aufbauverlag erschienen, Umfang 304 Seiten, Preis 26 Euro. Landkarten sollen Gebiete übersichtlich machen, ihre Ausdehnung und Beschaffenheit verstehen lassen. Was leistet dann ein Atlas der Unordnung? Im Prinzip nichts anderes, denn der Atlas der Unordnung der Geografin Delphine Papin und des Politikwissenschaftlers Bruno Tertre macht auf die Gebiete aufmerksam, in denen die menschengemachte Ordnung mit Hilfe von Grenzen nicht so recht aufgeht oder wo sie unscharf ist. Aber auch andere Besonderheiten des Systems der Grenzen sind Thema. Für Andruck hat sich Moritz Klein durch die Karten gearbeitet. Und ich habe ihn vor der Sendung als erstes gefragt, worum es Papin und Tertre vor allem geht, was sie mit dem Atlas herausarbeiten wollen.
Ihr Ausgangspunkt ist, dass Grenzen seit einiger Zeit ein Comeback erleben und auf absehbare Zeit wohl auch nicht an Bedeutung verlieren werden. Gerade in Reaktion auf grenzüberschreitende Phänomene wie Migration, aber auch Drogenschmuggel, Terrorismus oder Pandemien werden Grenzen heute weltweit verstärkt. Der Atlas soll daher über den aktuellen Stand zum Thema Grenzen informieren und orientieren. Bestimmte Problemkomplexe werden fokussiert, etwa der in jüngster Zeit stark angewachsene Trend zur physischen Absperrung von Grenzen durch Mauern, Zäune und so weiter. Ein ganzes Kapitel ist auch Grenzen gewidmet, die im Wasser verlaufen, denn das seien die Grenzen, wo heute und in nächster Zukunft noch vieles auszuhandeln ist. In den Karten und Infografiken geht es in erster Linie um Bestandsaufnahmen über derzeit bestehende Grenzkonflikte und andere aufgeladene Grenzsituationen. Und den Autoren geht es dabei natürlich um Überblick, aber so mein Eindruck, nicht zuletzt auch um Konkretisierung, dass der Leser sich mithilfe der grafischen Aufbereitung ein möglichst klares Bild machen kann. Etwa bei umstrittenen Grenzen, wo die Lage sehr kompliziert ist, aber auch, obwohl es im ganzen Buch keine Fotos gibt, nur abstrahierte Grafiken, auch eine Vorstellung von den wirklichen Orten, also wie es dort konkret aussieht. So steht da ein Zaun oder ein Erdwall oder was auch immer? Oder wo genau verläuft eigentlich die Grenze, wenn sie in einem Fluss liegt?
Sie sagen aktuelle Konflikte, aber Grenzen sind ja auch oft das Ergebnis von Geschichte, von schon geschehenen Kriegen und Konflikten. Wie greifen die Karten bzw. die Autoren das auf?
Viele der heutigen Staatsgrenzen sind in der Tat blutig entstanden. Eine größere Anzahl zuletzt mit dem Zerfall des Ostblocks. Heute entstehen auf diese Weise nur noch selten neue, bleibende Grenzen. Zuletzt ist das 2011 im Südsudan geschehen. Über Grenzen als Vermächtnisse der Geschichte gibt es ein Kapitel im Atlas. Da geht es unter anderem um das Erbe des Kolonialismus. Manche der darauf zurückgehenden Grenzen gehören heute zu den umstrittensten der Erde, in Südasien zum Beispiel. Den Autoren ist aber wichtig zu betonen, dass aus dem Erbe der Geschichte nicht automatisch Gewalt folgen muss. Und dass auch die Künstlichkeit einer historischen Grenze sie als heutige Grenze nicht zwangsläufig dysfunktional und illegitim mache. Relevant sind in diesem Zusammenhang übrigens nicht nur konkrete Staatsgrenzen, sondern auch so schwammigere Konzepte von Kulturräumen etwa oder große Geschichtserzählungen, die als identitäre Ideen ja auch oft zur Gewalt beitragen oder auch als Vorwand für Expansionismus. Die werden im Atlas kritisch dargestellt und das ist interessant, und zwar auf eine Weise, die auch die tendenziöse Interpretation und Instrumentalisierung von Kartendarstellungen selbst reflektiert.
Der Atlas enthält ja auch viele Beispiele heute umstrittener Grenzverläufe, etwa im Südchinesischen Meer, aber auch den Konflikt zwischen der Ukraine und Moskau, der zur Zeit der Entstehung des Buches ja noch ein lokaler Krieg war. Wie wird das aufbereitet und wie wirkt das jetzt angesichts des Krieges im ganzen Land?
Ja, die Karten im Atlas entstanden 2020. Die Karte zum Ukraine-Konflikt zeigt halt die annektierte und an Russland angeschlossene Krim, die von den Separatisten und von Kiew kontrollierten Gebiete im Donbass, die eingefrorene Frontlinie und so weiter. Eine kleinere Karte zeigt dann noch die Verwaltungsbezirke der Ukraine nach den russischsprachigen Bevölkerungsanteilen, mit dem Hinweis, dass Moskau hier den Hebel ansetze. Diese Darstellung ist nicht nur von der Zeit überholt, sondern kommt einem aus heutiger Sicht auch irgendwie ein bisschen dürftig vor, wenig tiefschürfend. Aber das liegt wohl daran, dass jetzt halt gerade sehr viel vertiefter und umfassender über diesen Konflikt debattiert wird, über die geopolitische Bedeutung der russischen Energieexporte und so weiter. Wenn man sich mit einem einzelnen Fall so intensiv beschäftigt, wie wir jetzt mit der Ukraine, dann wirkt natürlich die Darstellung in so einem Überblickswerk wahrscheinlich zwangsläufig eher oberflächlich. Im Atlas ist das ja nur eine von gut 60 Karten. Mhm. Und dieses Beispiel zeigt auch natürlich besonders drastisch, dass Karten nur Momentaufnahmen sind und eine begrenzte Haltbarkeit haben. Da kann man sich schon mal kurz fragen, wie sinnvoll eigentlich ein gedruckter Atlas heutzutage noch ist. Andererseits sind die Karten und Infografiken in diesem Atlas wirklich sehr gut gemacht. Und da auch die Buchform hat da in der praktischen Handhabung und Lesbarkeit durchaus Vorteile gegenüber digitalen Karten. Die sind halt analytischer gestaltet und irgendwie anschaulicher und dadurch verständnisfördernder, wenn auch dann im Einzelfall, wie man sieht, schneller veraltet.
Gibt es ein Beispiel, das Sie besonders interessant fanden?
Das ist schwer, da gibt es mehrere. Aber für mich war das Seegrenzenkapitel besonders aufschlussreich. Da gibt es zunächst eine Infografik, wo so Begriffe wie Hoheitsgewässer, ausschließlich Wirtschaftszone und so weiter erklärt werden. Und danach wird dann viel anschaulicher, warum es so viele Konflikte um irgendwelche winzigen Inselchen gibt. Man fragt sich da ja so als unbedarfter Beobachter, was wollen die denn bloß mit diesem Fleckchen Fels? Aber auf der Karte sieht man dann so ein Inselpünktchen im Meeresblau und drumherum den viel größeren Kreis der ausschließlichen Wirtschaftszone bis zu 200 Seemeilen, die dieses Inselchen um sich herum für den Staat generiert, wo der dann die Bodenschätze am Meeresgrund exklusiv abbauen darf. Das geht da weniger verwunderlich oft um Öl- oder Gasfelder. Und dann gibt es noch ein Kapitel, das ist so als unterhaltsames Kuriositätenkabinett angelegt. Da gibt es viel Sonderbares, zum Beispiel die wohl komplizierteste Grenze der Welt zwischen Indien und Bangladesch in der Region Cooch Behar. Da gibt es entlang der Grenze beiderseits 192 winzige Enklaven, also indische auf bangladeschischem Boden und umgekehrt. Und in den Enklaven gibt es zum Teil wieder Unterenklaven und sogar eine Unterunterenklave. Beim Versuch, das nachzuvollziehen, wird das analytische Kartenlesen sozusagen ad absurdum geführt. Auf Französisch heißt das Buch ja übrigens schlicht Atlas der Grenzen. Der deutsche Titel trifft es aber schon ganz gut. Aber die Unordnung, um die es hier geht, wird von Staaten mit ihren konkurrierenden Ordnungsansprüchen geschaffen.
Moritz Klein war das über den Atlas der Unordnung. 60 Karten über sichtbare, unsichtbare und sonderbare Grenzen. Von Delphine Papin und Bruno Tertret. Kartografie, chez Martin Laborde, übersetzt von Birgit Lammertz-Beckschäfer, bei WBG Theiss verlegt. Die 176 Seiten kosten 28 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um das Anthropozän. Der Journalist Nathaniel Rich schreibt in seinem Buch Die zweite Schöpfung darüber, wie der Mensch die Natur für immer verändert. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen.